die Qualifikation für die Olympischen Spiele und dann im Hinblick darauf, ja, dran zu denken, in Mailand dabei sein zu können, gerade weil es auch wirklich nah ist bei uns. Also Familie können kommen, Freunde können kommen und es ist jetzt wirklich ums Eck, sage ich. Also es ist einfach hinzukommen und da dabei zu sein, das wäre natürlich schon echt ein großer Traum und ich kriege auch immer ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke. Aber wie gesagt, erstmal die Quali.
Liebe Team Defense, ein ganz besonderes Datum rückt immer, immer näher. Am 6. Februar ist es nur noch one year to go. Auf der Road to Milano Cortina am 6. Februar 2026 werden die Olympischen Winterspiele in Italien eröffnet. Auf dieser Road to Milano Cortina spreche ich mit den besten Athletinnen und Athleten vom Team D. Und wir schauen voraus auf das große Wintersport-Highlight vor unserer Tür. Und am 6. Februar ist nicht nur One Year to Go. An diesem Datum beginnt auch in Bremerhaven ein wichtiges Turnier für unsere deutschen Eishockeyfrauen. Ich würde fast sagen, das wichtigste Turnier der letzten Jahre. Die haben da nämlich die Chance, sich für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina zu qualifizieren. Und darüber spreche ich mit Nationalspielerin Nicola Hadraschek. Vielleicht kennt ihr sie auch unter dem Namen Nicola Eisenschmidt. Unter dem Namen ist sie nämlich geboren, hat auch ihre Karriere begonnen. Auch ihre Geschwister spielen unter diesem Namen erfolgreich Eishockey. Und mit Niki geht es natürlich um diese anstehende Olympia-Quali, aber auch um ihre Anfänge beim Eishockey, wichtige Steps in ihrer Karriere und warum wir beim Frauen-Eishockey eventuell etwas mehr Schlägereien, Keilereien auf dem Eis sehen könnten. Es ist schon wieder total crazy, dass die Olympischen Spiele so schnell näher rücken. Deswegen habe ich zwei Bitten an euch. Erstens, folgt, liked und bewertet diesen Podcast bitte. Das würde uns sehr freuen und ihr seid einfach dann nah dran am Team Deutschland. Und checkt bitte den Link in der Bio aus. Da habe ich euch nämlich dieses Quali-Event unserer Eishockey-Frauen in Bremerhaven verlinkt. Ihr könnt live dabei sein. Es ist die einzige Möglichkeit in dieser Wintersaison für Team D eine direkte Quali für Mailand zu sichern. Also alle hin da, schaut euch Frauen-Eishockey an. Das ist wirklich auch erschwinglich. Ihr könnt da mit der ganzen Familie hingehen. Macht die Halle voll. Nicola verrät euch auch gleich, warum. Der Team Deutschland Podcast und diese Episode werden wie immer präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Mein Name ist Paul Burba, ich bin euer Host. Los geht's. Und los geht's. Niki, schön, dass du da bist.
Danke, schön, dass ich da sein darf.
Ich glaube, wir können direkt mit einer ziemlich guten Nachricht anfangen. Ich habe gestern bei deinem Instagram gesehen, ich war ganz kurz erschrocken, weil ich es vorher nicht auf dem Schirm hatte. Du warst mit Krücken, dein Bein war in der Schiene, sag ich mal. Und du hast dir die Ferse gebrochen, aber es sieht ganz gut aus, glaube ich, oder?
Hol uns mal genau ab. Also ich habe tatsächlich die Diagnose, habe ich schon vor 2, 2,5 Wochen bekommen. Es ist bei einem Spiel passiert, wobei es jetzt noch nicht ganz klar ist, wie der Bruch zustande gekommen ist, weil ich habe einen Aufschlag in die Bande gehabt, aber es ist ein Ermüdungsbruch. Der Arzt meinte, kann schon sein, dass es durch einen Aufprall auch eben zu so einem Bruch kommen kann, aber es nennt sich eben Stressfraktur. Und deswegen ist es nicht ganz klar, wie der Bruch jetzt entstanden ist. Ich denke, es ist eine Kombination aus diesem Aufschlag, weil ich den eben auch wirklich aktiv gespürt habe und mir dachte, das war jetzt gar nicht gut. Und dann eben das Training danach, dann war ich noch joggen und im Fitnessstudio und irgendwann habe ich dann immer mehr gemerkt, es tut irgendwie doch ein bisschen mehr weh, dann bin ich zum Arzt gegangen und genau, dann habe ich die Diagnose bekommen und gestern war ich eben nochmal im CT und da kam dann eben raus, dass der Bruch schon echt richtig gut verheilt ist und genau, dass ich jetzt auch langsam wieder anfangen kann, mehr zu belasten.
Das ist insofern aus unserer Sicht natürlich sehr wichtig, einerseits für dich cool, dass du wieder gesund wirst, aber wir nehmen heute auf am 16. Januar und ich hätte fast gesagt relativ genau 3 Wochen, aber es sind genau 3 Wochen. In 3 Wochen startet ein wichtiges Turnier für euch in Bremerhaven. Da sprechen wir nachher noch drüber, da geht es um die Olympia-Quali, aber es sieht so aus, als ob du dabei bist und mitspielen kannst und deinen Teil dazu beitragen kannst für die Olympia-Quali. Ist das richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Also ich habe echt jetzt alles die letzten Wochen dafür getan, dass mein Fuß so schnell es geht wieder heilt, weil ich unbedingt auf dieses Turnier mitspielen möchte. Genau, und ich habe wirklich alle möglichen Therapien. Ich habe, der Arzt hat mir die besten Therapien verschrieben, damit ich auch wirklich zu dem Zeitpunkt dann wieder 100% fit sein kann. Und ich denke, das werde ich auch schaffen. Also ich bin jeden Tag im Fitnessstudio, ich gehe aufs Fahrrad, ich darf halt nicht zu viel Druck draufbringen, aber ja, wie gesagt, ich versuche alles, damit ich wirklich 100% habe bei dem Start des Turniers.
Da kommen wir nachher zu, aber wir machen mal kurz die ganz, ganz große Runde. Ich glaube, es ist fair zu sagen, du kommst aus einer Eishockey-Familie.
Ja.
Sag mal ganz kurz, von deinen Geschwistern hört man immer relativ viel. Haben deine Eltern auch Eishockey gespielt?
Nee, meine Eltern hatten eigentlich mit Eishockey davor nicht viel zu tun. Also eher gar nichts. Mein Papa hat Fußball gespielt, meine Mama war eher so im Leichtathletik.
Und ihr seid dann aber irgendwie, zumindest ich glaube 3 aus 4 sind relativ erfolgreich beim Eishockey geworden, kann das sein?
Genau, es hat halt im Kindergarten angefangen, alle sind zum Eislaufen gegangen, die ganzen Kinder und dann, es hat tatsächlich mein Bruder, also mein ganz großer Bruder, der Michi, bei dem war es dann schon ein bisschen spät, aber meine Schwester, die hat eben schon angefangen, als sie dann auch 3 Jahre alt war, glaube ich. Und ja, dann haben meine Eltern uns halt auch, Markus noch zur Eislaufschule und mich und wir haben auch noch andere Sportarten ausprobiert, aber irgendwie hat es uns echt allen drei zufälligerweise beim Eishockey am besten gefallen.
Zufälligerweise alle drei auch sehr talentiert, war sehr weit gekommen. Eishockey-Fans wissen das, wir sind ja hier immer an allen Sportarten unterwegs. Ich glaube, man kann ganz grob sagen, Bruder spielt, glaube ich, gerade in München in der DEL. Schwester hat auch sehr erfolgreich in der Nationalmannschaft gespielt, ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen, war auch ein bisschen älter, schon zurückgetreten, war aber auch für Team Deutschland damals schon in Sotschi dabei, ja, bei den Spielen 2014. Weißt du es noch, wann du das erste Mal auf dem Eis warst und wie sich das angefühlt hat mit den Kufen?
Also das allererste Mal weiß ich gar nicht mehr, aber ich weiß, dass ich super gerne in die Eislaufschule gegangen bin. Und bei den anderen Sportarten, wo ich war, da war ich tatsächlich dann manchmal so quengelig, wollte ich nicht hin. Hatte ich irgendwie dann doch irgendwann nicht mehr so Lust oder ich habe die Gruppe gewechselt und wollte dann nicht mehr. Und beim Eishockey, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwie einmal gesagt hätte, nee, ich will da jetzt nicht mehr hängen.
Du hast es gerade gesagt, Eislaufschule, man lernt erstmal Eislaufen.
Genau.
Ne? Das ist so auch wirklich das Basic. Wir hatten neulich einen Dreh bei Moritz Müller in Köln. Und 2 Kollegen haben sich da auf Eis gestellt. Das Video kommt bald auf YouTube. Man hat gesehen, ja, ohne Eislaufen geht erstmal gar nichts.
Ja. Erstmal in die Eislaufschule und dann irgendwann kommt der Schneeger in die Hand.
Und dann, ich meine, du kommst aus dem Süden, du kommst aus Bayern, ne? Da kommt man dann relativ schnell in Vereinen, da ist eine hohe Vereinsdichte und fängt erstmal an, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also Kaufbeuren, da bin ich ja aufgewachsen und Kaufbeuren ist schon auch ziemlich groß im Eishockey mit dabei, spielt DL2 und die haben auch eine super gute Nachwuchsausbildung. Und da war ich eben auch, bis ich glaube 16 war, habe ich beim ESVK gespielt und irgendwann ist man dann halt auch zu alt für die Jungs und körperlich kann man dann auch nicht mehr so mithalten und dann bin ich zu den Frauen gewechselt.
Zu alt für die Jungs heißt, du hast logischerweise, könnte man fast sagen, weil es zu wenig weibliche Eishockeyspielerinnen gibt, mit den Jungs die ganze Zeit gespielt. Das ist, glaube ich, auch üblich, ne?
Genau.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Gab es irgendwann den festen Entschluss, ich möchte Profi werden? Was Profi sein bedeutet, im Frauen-Eishockey können wir gleich noch mal drüber sprechen. Aber war für dich irgendwann klar, ich will das so weit durchziehen, weil weil ich dieses Profitum erreichen will? Oder war es einfach so, dass du gar nicht drüber nachgedacht hast und da reingerutscht bist, im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, Anfang war es schon ein bisschen so, dass man eher ein bisschen reingerutscht ist in die ganze Sache. Und dann haben die natürlich auch in der U15 schon angefangen, mir das aus ganz Deutschland einzuladen. Und ja, mit meiner großen Schwester natürlich auch als ein Vorbild von mir, die ja dann doch auch 3 Jahre älter ist, die dann schon in der Nationalmannschaft gespielt hat, wo ich dann auch gesagt habe, ja, da will ich dann auch mal hin. Und also schon so ein bisschen von beiden am Anfang. Wenn man anfängt, denkt man natürlich nicht, oh ja, ich will mal richtig professionell spielen, weil letztendlich als Kind gerade macht man das ja auch vor allem, weil es einem auch Spaß macht. Und genau, irgendwann war dann schon auf der Ehrgeiz da, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte das erreichen.
Was genau erreichen?
In die Nationalmannschaft zu kommen, erstmal in die U18 zu kommen, Weltmeisterschaften mitspielen zu können und dann auf den Sprung in die A-Nationalmannschaft zu schaffen. Weil ich meine, bei der U18 ist es ja immer noch begrenzt. Du hast, 16, 17, 18, 19, nee, 16, 17, 15, 16, 17-Jährige. Und bei der A-Nationalmannschaft, da spielen halt die Mädels dann auch noch mit über 30 mit. Und wenn man dann als frisch 18-Jährige da aus der U18 rauskommt, muss man sich dann auch erstmal einen Platz erarbeiten in dieser Mannschaft. Genau, und das war dann auch irgendwann mein Ziel, dass ich da dann vielleicht auch irgendwie nahtlos in die A-Nationalmannschaft mit reinkommen kann.
Ich frage mal ganz provokativ, war das schwer?
Es war tatsächlich, ich sag mal so, für uns 96er-Jahrgang war es ein bisschen einfacher, weil da der Umbruch nach Sotschi war. Und da haben wirklich viele ältere Spielerinnen dann aufgehört und dann wurden ziemlich viele Plätze frei und das war natürlich dankbar dann für uns, für den 96er-Jahrgang, weil wir dann wirklich nahtlos in die Nationalmannschaft, in die A-Nationalmannschaft reingerutscht sind.
Da wurde ja sozusagen eine Eisenschmied durch die nächste ersetzt, ist das so? Deine Schwester Tanja, hat die auch nach Sotschi schon aufgehört?
Nee, die hat noch, wir haben tatsächlich noch ein bisschen länger in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Ich glaube, Tanja hat erst vor 3 Jahren aufgehört.
Okay, genau. Okay. Gab es irgendwann, oder beziehungsweise, gehen wir mal zum Thema Olympische Spiele, gar nicht, ob du jetzt schon dabei sein kannst oder nicht, oder ob du da schon drüber nachgedacht hast, aber hast du eine erste Erinnerung, auch aus der Jugend, an Olympische Spiele, Sommerspiele, Winterspiele? Habt ihr es im Fernsehen geguckt? Hat das irgendwann für dich, weißt du noch, wann das erste Mal das Thema Olympische Spiele für dich präsent geworden ist? Hast du Bilder im Kopf?
Also tatsächlich, ich meine, klar schaut man immer mal die Sportarten an. Ich gucke zum Beispiel mega, mega gern Leichtathletik an. Und aber so gerade die Winterolympiade habe ich natürlich durch meine Schwester auch so ein bisschen miterlebt. Aber da war das dann zum ersten Mal wirklich auch so, dass ich gesagt habe, boah, cool, da will ich auch hin. Aber davor
2014.
Genau, also genau, nachdem ich sie dann auch im Fernsehen anschauen konnte, war das natürlich schon auch ein cooles Erlebnis, irgendwie seine Schwester da zu sehen und auch zu sagen, boah, krass, sie ist jetzt einfach bei den Olympischen Spielen. Genau. Und davor war es aber jetzt klar, man hat die Olympischen Spiele immer verfolgt, aber dass ich jetzt dann wirklich mal so gedacht habe, boah, da möchte ich auch mal hin oder ich habe die Chance dazu. Da war ich noch ein bisschen jung, vielleicht auch ein bisschen naiv.
Was hast du von 2014 noch im Kopf? Du hast gesagt, vom Fernseher hast du es gesehen, ne? Ihr wart nicht vor Ort.
Nee, also meine Mama war vor Ort und mein ganz großer Bruder war vor Ort, aber ich war nicht da.
Aber hast du noch was im Kopf kleben? Irgendwelche Bilder? Hat deine Schwester ein Tor geschossen damals? Irgendwas?
Nee, meine Schwester hat nicht ein Tor geschossen, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass die Franzi Busch ein Tor geschossen hat und das habe ich gesehen.
Hast du mit der auch noch zusammengespielt?
Ja, mit der, in Memmingen habe ich mit der zusammengespielt.
Memmingen ist dein Heimatverein, glaube ich, ne?
Beziehungsweise
ja, dein aktueller Verein.
Genau, und ich habe meine Frauenkarriere bei Memmingen gestartet, ja.
Sagen wir mal so. Wir kommen gleich nochmal zu Olympischen Spielen. Lass uns mal ganz kurz dann weitergehen. Wir haben über Jugend gesprochen, erste Station. Generell Frauen-Eishockey. ich habe versucht, irgendwie, ich habe drüber nachgedacht mit Basketball. Die Männer sind Weltmeister geworden. Und die Frauen haben dann auch so nicht hinterhergezogen, die waren vorher auch schon gut und erfolgreich, aber haben dann auch die beiden Olympia-Qualis geschafft im 3x3 und in der Halle. Eure Männer waren auch sehr erfolgreich in Pyeongchang, auch bei der WM, die sind auch schon qualifiziert. Ihr habt auch so einen kleinen Aufschwung, ich glaube, das kann man auch nicht mit Basketball vergleichen, aber ihr werdet, eure Spiele werden übertragen von Magenta. Wie nimmst du das wahr? Und warum ist es so wichtig vielleicht auch, ja, dann sind wir doch wieder bei Olympischen Spielen, sich jetzt zu qualifizieren.
Ja, man merkt natürlich, dass die mediale Präsenz auch beim Frauen-Eishockey einfach deutlich höher wird, dass der Verband auch sehr dahinter ist, dass wir auch gezeigt werden, dass wir auch mit den Männern zusammen gezeigt werden, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Mediatag haben oder so. Dass wirklich der Nachwuchs, die Männer und die Frauen, dass wir auch alle wirklich ein Erscheinungsbild abgeben. Und das macht der DEB schon wirklich sehr gut und da sind wir auch sehr dankbar dafür.
Und ich glaube, das letzte Mal, dass beide Teams qualifiziert waren, vielleicht korrigierst du mich, ich glaube, die Frauen waren das letzte Mal 2014 dabei, da waren die Männer aber nicht dabei. Ich glaube, 2006 in Turin, kann das sein? Oder waren 2014 auch die Männer dabei?
Das weiß ich nicht.
Pass auf, ich stelle dir mal die Frage, google währenddessen aber nochmal schnell, wann die Männer dabei waren. Das letzte Mal, ich würde behaupten, 2006, glaube ich, war das letzte Mal, dass Männer und Frauen vom DEB gemeinsam bei Olympischen Winterspielen waren. Aber kannst du mal sagen, warum ist diese Quali gar nicht aus deiner persönlichen Sicht, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber aus der Sicht für deutsche Frauen-Eishockey, warum ist das wichtig?
Ja, es ist natürlich wichtig, weil mit der Quali, wenn wir uns qualifizieren, dann hängt es natürlich auch mit den ganzen Geldern zusammen, also gerade Sporthilfe, die uns schon seit Jahren unterstützt mit den ganzen Bundeswehrplätzen. Und einfach damit wir als Frauen-Eishockey-Mannschaft auch zeigen, hey, da ist Prozess und wir entwickeln uns weiter. Und damit die auch die Außenwelt, sage ich mal, sieht, okay, da entwickelt sich was und es entwickelt sich in die richtige Richtung. Und deswegen ist das eben, damit das Frauen-Eishockey auch in Deutschland einfach ein bisschen mehr Anerkennung gewinnt, ist es super wichtig, dass wir uns qualifizieren.
Ich habe es hier nochmal gecheckt. Also 2006 war das letzte Mal, dass Männer und Frauen vom DEB gleichzeitig bei den Olympischen Winterspielen waren in Turin. 2014 waren die DEB-Frauen dabei, die Männer aber nicht.
Genau.
Jetzt sind wir ja eigentlich schon fast in Bremerhaven. Ich habe aber noch eine generelle, weil wir da gerade waren, Frage zum Eishockey. Männer sind natürlich viel präsenter, auch durch die letzten Erfolge. Die Liga wird viel übertragen und ich sehe natürlich von außen viel Körperlichkeit im Spiel und da gibt es auch mal eine Keilerei und so. Wie wichtig ist Physis im Frauen-Eishockey im Vergleich oder was unterscheidet generell erstmal vielleicht Frauen-Eishockey vom Männer-Eishockey? Auch auf der physischen Ebene.
Ja, schon eben diese physische Ebene. Bei den Männern, die spielen viel härter als wir Frauen, wobei man jetzt es bei uns auch langsam wieder einführen möchte, diesen Körperkontakt eben. Es muss sich natürlich auch erstmal wieder ein bisschen einpendeln, weil ich meine, ich zum Beispiel, ich habe bei den Jungs auch das letzte Mal Körper gespielt und als ich zum ersten Mal bei den Frauen gespielt habe, da war ich, glaube ich, Strafbankkönigin. Und irgendwie, man bringt der Mannschaft ja nichts, wenn man nur auf der Strafbank sitzt. Das heißt, man musste sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, umgewöhnen. Wie läuft es bei den Frauen ab? Was darf ich nicht, damit ich nicht ständig auf der Strafbank lande? Und und jetzt ist es eigentlich genau andersrum. Jetzt ist es wieder so, okay, wie lerne ich mich zu schützen und wie lerne ich einen guten Check zu fahren, ohne dass er eine andere Person auch verletzt? Und das ist jetzt alles so, das muss ich wieder ein bisschen einpendeln.
Das heißt aber, aktuell würden Regeln das verbieten oder bestrafen, zu viel, zu harten Körperkontakt, zu harte Tackles?
In der Vergangenheit wurde es bestraft, aber jetzt mittlerweile, gerade auch in der Frauen-Bundesliga, gelten jetzt auch die IIHF-Regeln wieder. Also.
Das heißt, es ist ein bisschen mehr wieder gewollt.
Genau. Es ist gewollt, es ist auch von uns Spielerinnen gewollt. Und wir sind auch froh, dass es jetzt endlich soweit ist. Und wie gesagt, wir müssen uns nur noch ein bisschen dran gewöhnen auch. Für die Jungen sind natürlich super, die von den Jungs kommen. weil für die ändert sich dann letztendlich nichts. Also die können immer noch ihre Checks fahren und es gibt keine Strafe.
Würdest du sagen, komm deinem Spiel entgegen, wenn du früher Strafbankkönigin warst? Muss ich nur wieder dran gewöhnen.
Ja, aber es war bei vielen. Also ich glaube, bei der Ronja Haag zum Beispiel, die hat auch in Kaufbeuren gespielt davor. Und ich weiß, wir haben uns da mal drüber unterhalten und die meinte auch, am Anfang habe ich nur Strafen gemacht. Und ja, irgendwann auf der Strafbank gewinnt man halt auch keine Spiele, gell? Und deswegen muss man sich dann halt irgendwie umgewöhnen.
Das würde für mich zumindest die Frage beantworten, warum es beim Frauen-Eishockey, ich glaube, vergleichsweise eher weniger diese Keilereien gibt. Das ist ja wahrscheinlich nicht gewollt, aber würde dann wahrscheinlich auch wieder, wird das dann auch wieder mehr, wenn der Sport körperlicher wird wieder und emotionaler? Vielleicht nicht emotional, ist ja auch so schon emotional, aber wenn sich diese Körperlichkeit und die Emotionalität trifft, können wir dann auch wieder mehr, ich nenne das mal Keilerei, auf dem Eis erwarten beim Frauen-Eishockey?
Gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Frauen da so der Typ dafür sind, dass die sich dann wirklich eine reinhauen.
Wir haben uns von Mo Müller haben uns erklären lassen, man guckt sich dann irgendwie so in die Augen, dann packt man sich und fragt so, you wanna go? Und dann geht das irgendwie los. Also
ja,
ganz, ganz wild.
Das gibt's bei uns nicht. Also, dass man sich mal schubst oder so, ja, dass man vielleicht mal was nicht so Nettes sagt, ja, aber dass man wirklich zuschlägt, das kommt bei uns echt eigentlich selten vor.
Das letzte Mal haben wir gesagt, 2014 dabei, deine Schwester war dabei, du hast gesagt, du hast es im Fernsehen gesehen, wie hat deine Schwester danach oder das, vielleicht auch der Kern des Teams, der dann geblieben ist nach 2014, du bist dann irgendwann reingerutscht. War Olympia da noch ein Thema in der Mannschaft, Olympische Spiele, auch Richtung 2018? Ihr habt das sicherlich schon mal probiert, euch zu qualifizieren. Also wie begleitet dich sozusagen dieses Thema Olympische Spiele in der Nationalmannschaft?
Eigentlich ist das genau das Thema, wo wir immer drauf hinarbeiten. Also natürlich klar auch auf jede WM, aber trotzdem ist bei uns im Kopf auch immer, okay, die Qualifikation und wir wollen die gewinnen. Und auch gerade als ich in die Nationalmannschaft reingekommen bin, ich meine, klar, man spricht schon mit der einen oder anderen, wie das Erlebnis war. Und genau, man schaut dann auch schon so ein bisschen zu denen auf und denkt sich, boah, cool, die waren da schon, da möchte ich auch hin. Und die geblieben sind, das waren dann, ich glaube, ja, alle, die geblieben sind, mit denen haben wir dann auch wieder eine Qualifikation gespielt. Die war damals ja in Japan.
Die habt ihr, glaube ich, da war eine knappe Nummer, ne? Kann
genau,
das sein?
Ja.
Letztes Spiel auch und so.
Ja.
Gegen Japan, glaube ich, ne?
Ja.
Ist das jetzt deine letzte Chance, dich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren? Generell auch, also für dich persönlich, aber habt ihr eigentlich nach dem Quali-Turnier noch eine Chance oder ist das die einzige Chance, die ihr habt?
Das ist die einzige Chance jetzt. Also wir spielen ein Turnier, es sind 3 Spiele, 3 Gegner und wir müssen als erster Platz aus diesem Turnier rausgehen, dann sind wir qualifiziert und wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir auch nicht qualifiziert und dann haben wir auch keine Chance mehr.
Wie fühlt sich das an, Druck?
Es ist schon ein bisschen Druck da, aber es ist mehr Freude. Also es ist wirklich, wir freuen uns da richtig drauf und man wartet auch einfach die ganze Zeit, bis es dann endlich losgeht. Und ich würde jetzt auch sagen, wir sind auf jeden Fall die Favoriten in dem Turnier. Und wir wissen, wie wir an die Sache rangehen. Unsere Coaches haben uns super darauf vorbereitet. Wir haben uns von Turnier zu Turnier gesteigert. Ich meine, klar hat man mal ein Spiel verloren oder so. Aber ja, letztendlich, es ist immer für alles irgendwie gut. Vielleicht erdet es einen nochmal und sagt, okay, wir dürfen nicht mit Leichtigkeit rangehen, weil die anderen Teams, die können trotzdem was. Und jetzt nicht überheblich werden oder so, sondern wirklich neutral an die Sache rangehen, aber trotzdem mit viel Selbstbewusstsein.
Das wollte ich gerade fragen, bevor wir zu den 3 gegnerischen Teams kommen. Wie steht denn Deutschland eigentlich generell im internationalen Vergleich da? Gerade die Nationalmannschaft, ich glaube, ligenmäßig, du warst mal auch eine Saison in Schweden, glaube ich, ne?
Ja.
Aber generell so die Nationalmannschaft, kann man sich das, keine Ahnung, Top 20 der Welt oder wie viele Nationen spielen überhaupt, haben eine Nationalmannschaft für Frauen-Eishockey, wo ist Deutschland da so im Vergleich?
Also Deutschland ist auf jeden Fall unter den Top 10. Wir haben auch jetzt vergangene WM eine richtig, richtig gute WM gespielt. Wir hätten auch die Chance gehabt, in die obere Gruppe, also in die Gruppe A aufzusteigen. Da haben wir dann aber in Verlängerung gegen die Schweiz verloren, leider. Aber wir sind auf jeden Fall dran und wir wollen uns auch immer bessern. Und genau.
Und Weltspitze ist so Amerika, Kanada wahrscheinlich.
Genau, Amerika,
Skandinavien.
Tschechien ist ziemlich gut dabei. Finnland, Schweden, die sind schon auch gut, aber die erlauben sich hier und da mal ein paar Patzer.
Und bei eurem Quali-Turnier, Daten, Zahlen, Fakten, wo es Tickets gibt, da kommen wir gleich nochmal zu. Bei eurem Quali-Turnier hast du gesagt, 3 gegnerische Teams. Ihr müsst alle 3 gewinnen, beziehungsweise ihr müsst Erster werden. Dann seid ihr qualifiziert. Vielleicht können wir die 3 Teams, kannst du vielleicht mal ranken. Von 3 müsstet ihr an einem normalen Tag eigentlich gut schlagen zu 1. Das ist so das Team to beat. Das müsst, also klar, ihr müsst am besten alles gewinnen, aber das sind unsere härtesten Gegner in dem Turnier. Wie schätzt du das ein? Vielleicht wen hast du auf Platz 3? Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ihr wisst, was jetzt kommt, der Team Deutschland Paralympics Podcast. Aber ihr wisst nicht, was jetzt beim Team Deutschland Paralympics Podcast passiert. Die Kollegen haben sich nämlich ein bisschen neu aufgestellt. Es sind immer noch die gleichen Hosts. Aber der Team Deutschland Paralympics Podcast startet ins Jahr 2025 mit einem etwas anderem System. Sie haben alle im Gepäck, die Paralympicsiegerin Annalena Forster, Lynn Katzmeier, Newcomer Leon Gensert, Eishockey-Torwart Simon Kunst und Snowboarder Christian Schmid, und den hören wir jetzt.
Ganz arg freuen wird es mich, wenn mal jemand kommt, der mich einfach mal in Grund und Boden fährt und einfach schneller fährt wie ich, weil dann weiß ich, mein Trainer oder alle, die damit zu tun haben und ich, einfach eine gute Nachwuchsarbeit geleistet haben.
In der ersten Folge der neuen Staffel sprechen diese 5 Athletinnen über ihre Herausforderungen auf dem Weg nach Mailand Cortina, welche Personen da für sie wichtig sind und wo sie sportlich aktuell stehen. Das heißt, nicht wie sonst gewohnt ein Gast im Podcast, sondern die sprechen gleich mit 5 Athletinnen. Und weil es so viel mehr über diese 5 Athletinnen zu wissen gibt, begleiten wir, also die Kollegen vom Team Deutschland Paralympics Podcast, diese Athletinnen jetzt bis zu den Paralympics 2026 in Italien. Also, anschnallen, abonnieren, reinhören und die Athleten vom Team Deutschland Paralympics auf der Road to Milano Cortina begleiten. Viel Spaß.
Also auf Platz 3 habe ich die Slowakei. Das ist ja auch das Team, was sich in einem anderen Qualifikationsturnier erstmal für dieses Qualifikationsturnier qualifizieren musste.
Wann spielt ihr die? Als erstes direkt? Oder,
Wir spielen Österreich als erstes.
Und Österreich ist bei dir, oder nee, ich frage mal, wer ist auf Platz 2?
Österreich war auf Platz 2.
Warum?
Ist auch eine Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist, finde ich aber jetzt im Vergleich zu Ungarn nicht so stark wie Ungarn.
Und Ungarn ist sozusagen das Team to beat auf Platz 1?
Genau.
Die habt ihr Erfahrung mit denen? Kennt ihr die Gegnerin?
Die kennen wir. Wir haben gegen alle schon gespielt auch. Österreich hatten wir auch bei der letzten Qualifikation. Ist auch, glaube ich, das letzte Mal gewesen, als wir gegen die gespielt haben. Gegen Ungarn haben wir ja auch kürzlich erst gespielt. Und gegen die Slowakei haben wir auch beim Deutschen Cup auch gespielt.
Dann spielt ihr ja, glaube ich, in der richtigen Reihenfolge, wenn ich das jetzt so rekapituliere. Österreich fängt ja an, hast du gesagt, ne? Aber ich weiß, das letzte Spiel am 9.2. ist Ungarn. So.
Ja.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Habe ich vorhin noch gesehen.
Ja.
Das findet alles statt. Vom 6.2. bis zum 9.2. in Bremerhaven. Die anderen Teams spielen natürlich auch untereinander. Man kann Tagestickets kaufen, man kann Einzeltickets natürlich für die Spiele kaufen von euch. Das ist auch gar nicht so teuer, ehrlicherweise. Also das da kann man auch mit der ganzen Familie hinkommen, sag ich mal. Und das ist bezahlbar. Aber vielleicht hast du Lust, einmal sozusagen an die Team Deutschland-Fans, warum sollten die da vorbeikommen, euch anfeuern, sich das mal angucken?
Genau, also ich denke, dass auf jeden Fall super spannende Spiele gespielt werden. Es geht um was. Wir sind super motiviert, wir haben Bock und ich glaube, dass das richtig Spaß macht, zuzuschauen.
So, Ticketlink hau ich in die Bio, dann kann da jeder drauf zugreifen und dann machen wir hoffentlich mit Team D, wir haben ja auch seit Paris einen Fanclub und so, machen wir da hoffentlich die Halle voll, damit da ganz viele kommen und ihr ein gutes Turnier spielt und mit ganz viel Unterstützung. Vielleicht nochmal zum Abschluss, dann weitergedacht, ihr schafft die Quali. Gehen wir mal vom Best Case aus. Hast du schon etwas von Mailand gehört? Ist das schon... hängt das als Plakat schon in deinem Kopf oder in deiner Wohnung oder setzt du dich irgendwie schon mit Mailand auseinander?
Ich visualisiere es manchmal ein bisschen. Also man sagt ja, dass man Dinge visualisieren soll und das mache ich. Genau. Aber ich, mein Fokus jetzt momentan ist natürlich erstmal auf der Olympia-Qualifikation und dass wir da als Turniersieger rausgehen.
Das klingt gut. Und dann würde ich das gerne noch nutzen als Abschluss, weil wir jetzt über Frauen-Eishockey viel gesprochen haben, auch nochmal noch einen Aufruf direkt. Das eine ist, kauft euch Tickets und das andere ist, ich weiß es auch, es ist eigentlich in großen Städten gut möglich. Warum sollten Kinder zum Eishockey geschickt werden, vielleicht insbesondere auch Mädchen? Was fasziniert dich am Eishockey und warum sollten das auch vermehrt junge Mädchen spielen?
Ich finde, Eishockey ist ein sehr vielfältiger Sport. Also gerade wenn ich dran denke, was ich alles trainieren muss, damit ich zu dieser Eishockeyspielerin werde, die ich sein möchte und um auch Leistung bringen zu können, finde ich, ist gerade beim Eishockeyspieler ist einfach so ein Rundumpaket auch. Also und das fasziniert mich tatsächlich sehr. Und egal welche Sportart ich ausprobiere, ich tue mir immer leicht, sofort irgendwie reinzukommen.
Also geht in die Vereine von Sportdeutschland, wir machen hier nicht nur Team Deutschland, sondern auch Sportdeutschland und begleitet oder versucht mal Eishockey, kann ich nur, oder erstmal vielleicht in der Eislaufschule und erstmal Eislaufen lernen, haben wir auch gelernt, ist vielleicht nicht verkehrt. Und um jetzt wirklich einen Abschluss zu finden, würde mich natürlich noch interessieren, was würde für dich persönlich diese Olympia-Quali bedeuten?
Die Qualifikation für die Olympischen Spiele und dann im Hinblick darauf, dran zu denken, in Mailand dabei sein zu können, gerade weil es auch wirklich nah ist bei uns. Also Familie können kommen, Freunde können kommen und es ist jetzt wirklich ums Eck, sage ich. Also es ist einfach hinzukommen und da dabei zu sein, das wäre natürlich schon echt ein großer Traum und ich kriege auch immer ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke. Aber wie gesagt, erstmal die Quali.
Würdest du sagen, das wäre das i-Tüpfelchen auf deiner erfolgreichen Karriere?
Ja, definitiv.
Sehr schön. Vielen Dank, Niki. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Wir sehen uns hoffentlich in Bremerhaven.
Ja.
Wir wünschen dir erstmal noch alles Gute in der. Machst du eine Reha jetzt oder ist es wirklich, du bist wieder im Training langsam und machst dich bereit, machst dich ready?
Ja, ich trainiere schon die ganze Zeit und jetzt passe ich halt das Training ein bisschen an, dass ich ein bisschen mehr belasten kann wieder. Aber genau, also ich bin zu Hause. Ich habe hier in Ravensburg, bin ich in der Sportklinik, da mache ich die Therapien. Und sonst habe ich auch drumherum Leute, die ich von früher noch kenne, die zum Beispiel, ich schließe Mikrostromgerät an meinen Fuß über Nacht an und schaue, dass das dann den Fuß noch schneller zum Heilen bringt oder ich mache eine BEMA-Gefäßtherapie und das sind alles so Dinge, die mir auch gerade für den Kopf dabei helfen, da wieder schnell fit zu werden. Und ich muss auch dazu sagen, von Anfang an habe ich mir gedacht, ich schaffe das. Es ist knapp, aber ich schaffe das und ich glaube, dass mir das auch hilft, dass ich so positiv geblieben bin, weil ja letztendlich hätte es mir nichts gebracht, wenn ich gesagt hätte, oh Scheiße und was ist, wenn ich das nicht schaffe, sondern ich habe wirklich von Anfang an gesagt, egal mit wem ich drüber gesprochen habe, ich schaffe das und ich will das. Und ja, jetzt bin ich echt, nachdem die Nachrichten gestern so gut waren, bin ich natürlich mega, mega erleichtert, dass das so gute Neuigkeiten waren.
Jetzt wollte ich den Podcast eigentlich schon zumachen, aber du hast es gerade nochmal so gesagt, deine eigenen Connections und so, das läuft auch viel in der Eigenregie, glaube ich, ne? Also es ist nicht, dass du, ich habe, na gut, man kann es nicht mit der NBA sowieso nicht vergleichen. Ich habe gerade Podcast mit Moritz Wagner gehört. der auch einen Riss hat, wenn ich falsch sagen, Achillessehne oder so, also was Schlimmeres. Wo aber in der Facility, da gibt's alles, da gibt's Ärzte und so weiter. Ich glaube, bei dir ist es wirklich ein bisschen mehr, oder ja, beim Frauen-Eishockey dann in Eigenregie, ist das richtig?
Ja, teilweise. Also wir bekommen schon auch sehr viel Unterstützung auch vom Verband oder gerade auch die Klinik oder die Orthopädie, wo ich am Anfang war. Da habe ich super schnell einen Termin bekommen. Und die arbeiten eben auch mit dem OSP zusammen. Und da ist man dann auch halt voll dankbar dafür, dass es halt so schnell geht, weil sonst wartet man ewig auf einen Termin und bis man dann irgendwie ein Ergebnis hat und dann ist man unsicher und man trainiert vielleicht drauf, was vielleicht nicht so gut ist. Und genau deswegen, es sind schon auch drumherum viele Leute da, die einen dabei helfen, die einen dann auch unterstützen. Oder man wird von Leuten, die man kennt, irgendwo hingeschickt. Aber es ist auch, ja, man organisiert sich mehr selber als jetzt vielleicht in anderen Sportarten oder vielleicht auch im Männerbereich, ja.
So, jetzt machen wir hier aber dicht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg. Wir sehen uns hoffentlich in Bremerhaven.
Danke.
Und alles Gute.
Dankeschön.
Das war der Team Deutschland Podcast mit Niki Hadraschek. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ja Kommentare da. Schreibt uns, was wir besser machen können. Ihr habt aber ansonsten ja schon zwei Hausaufgaben. Ihr wisst es. Erstens, klickt auf den Link in der Bio. Sichert euch Tickets für das Qualifikationsturnier in Bremerhaven vom 6. bis zum 9. Februar. Unterstützt da unsere DEB-Frauen und seid vielleicht dabei, wenn sie sich für die Olympischen Spiele in Mailand qualifizieren. Zweitens, liked, empfehlt, bewertet diesen Podcast. Das würde uns sehr freuen. Wir werden präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Vielen Dank dafür. Produziert wird das Ganze hier von Team Deutschland selbst. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Podcast wieder hören. Bis dahin, auf der Road to Milano Cortina. Ciao, tschüss.